Ja, wir hatten dieses Jahr sogar 9, glaube ich. Also 9.
Ihr habt 9 parallele Tracks gehabt.
Im Prinzip ist Jay's Craft Game hat sich irgendwie eingepegelt auf so 100 Leute. Das ist ideale Größe, dass man halt potenziell noch jeden kennenlernen kann, jede. Mhm. Es ist ja komplett kostenlos. Wir haben auch keinen Verein und etwas gegründet, weil wir halt einfach das so simpel wie möglich halten wollten und auch nicht die Intention hatten, damit Geld zu verdienen, sondern wir wollten die Community zusammenbringen. Jedes Jahr kommt eine neue, im Augenblick Rauten sind dazu. Das heißt, man kann auch einfach nachzählen, wie viele Farben sind da drin, wie viele Events hat es schon gegeben.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audioproducerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Revision 681. Wir wären heute zu dritt. Aus dem Team bin nur ich dabei und das bedeutet folgerichtig, dass wir heute zwei Gäste da haben. Und zwar einmal den Wolfram und einmal den Jörn. Hallo ihr zwei.
Servus.
Hallo.
Hallo.
Servus.
Schön, dass ihr da seid, auch mit einem tollen Thema. Aber bevor wir da einsteigen, erzählt doch mal, wer ihr seid.
Ja, ich bin der Jörn, arbeite bei Composers. Wir machen Web-Applikationen und da ist es halt wichtig, nachdem ich immer wieder in Teams reinkomme und die schulen soll und gleichzeitig den helfe bei den Web-Applikationen bauen, dass ich halt möglichst viel lerne nebenbei. Und so bin ich zu dem Thema gekommen, was wir heute schon besprechen.
Ja, ein avid learner sozusagen, wie man im Englischen sagen würde. Ja, cool.
Ja, hallo, Wolfram. Ich bin Wolfram. Ich bin im Augenblick Freiberufler, aber auch ein kleines Bike-Startup, wo wir halt eine App bauen, um die Bike-Branche ein bisschen zu digitalisieren. Und bin seit langem eigentlich schon in der Community in München hauptsächlich sehr engagiert zumindest oder unterwegs. Und genau zu dem Thema kommen wir ja gleich.
Genau, der Titel gibt's ja auch schon so ein bisschen her. Es geht ums JS Craft Camp, das ihr zusammen mit einigen MitstreiterInnen schon seit sehr langer Zeit organisiert in München. Genau, also Jörn, du bist wohnst ja in Landshut. Haben wir in der Vorbesprechung gelernt, genau, aber im Grunde, also so ist so ein bayerischer, so ein bayerisches Powerhouse.
Früher habe ich auch in München gewohnt, tatsächlich.
Ah ja, siehst du. Genau. Ja, genau. Und ihr organisiert eben das JS Craft Camp. Dazu hatten wir den Wolfgang mal vor so 3 Jahren, glaube ich, auch zu Gast. Oder da haben wir das erwähnt. Das Thema, glaube ich, Code Cutters, also wie man quasi in JavaScript sozusagen test-driven ja, lernt, Features zu bauen und so, also sehr spannend. Und ich glaube, solche Dinge macht ihr dann mutmaßlich auch auf dem JS Craft Camp. Erzählt doch mal, also es war jetzt gerade das letzte JS Craft Camp im Ende Juni jetzt, ne?
Ja, genau. Vor 5 Tagen hat das letzte JS Craft Camp begonnen, am 27. und 28. Juni 2025.
Genau, das genau war, wir nehmen am 3. Juli auf. Genau, wenn ihr die Folge hört, liebe HörerInnen, dann ist das schon ein bisschen länger her, aber genau.
Und das war das 9. Jahr, aber dadurch, dass Corona war, waren halt 2 ausgefallen. Also 2016 war das erste gewesen, korrekt. Also insofern
ja, cool.
Ist nächstes Jahr hoffentlich große Party mit 10 Jahren JS Craft Camp.
Und thematisch dreht sich's wahrscheinlich, wie der Name schon andeutet, also schwerpunktmäßig um JavaScript und natürlich, wie das so bei Barcamps ist, gibt's natürlich oder würde ich jetzt euch unterstellen, dass es allerlei auch so Themen drumherum gibt und wahrscheinlich auch keiner gesteinigt würde, wenn er mal ein CSS, eine CSS-Session vorschlägt oder sowas. Oh. Aber, oder? Nee, ist das anders? Wird man da gesteinigt?
Geht man da raus? Ich bin seit Corona gestartet hat, mache ich tatsächlich auch regelmäßig eine Session über CSSbattle.dev.
Ah ja.
Wo wir dann zusammen halt einfach mit CSS Bilder nachprogrammieren. Das ist eine der Stammsessions inzwischen.
Ja, cool. Habt ihr den Gunnar Bittersmann damals zu Gast gehabt? Nee. Weil der mischt da ganz vorne mit auf der Top-Liste. Und der hat mal einen Vortrag gemacht und gezeigt, wie er eben die Sachen angeht. Und das sind echt Also das sind echt perverse Sachen, die der macht. Den könnt ihr das nächste Mal mal einladen.
Ah, das hört sich gut an. Also zu dem Thema, jetzt wurde natürlich sessionmäßig ist nicht nur JavaScript, sondern JavaScript so ein bisschen der Aufhänger, dass halt die Leute zusammenkommen. Und dann sind halt alle Themen rundrum, die im Prinzip, sagen wir mal, Developer, Developerinnen interessieren. Und da passiert es halt wirklich, dass wir, man kann das nachgucken auf jscc.live, wurde dieses Jahr der Schedule dann immer sofort natürlich AI-generiert gepostet.
Nicht schlecht.
Und da sieht man unter anderem zum Beispiel, dass am zweiten Tag, weiß ich auch, war eine Session über Programmieren mit Kindern oder Imposter-Syndrom. Also du hast halt, Bandbreite ist alles da. Du hast auch über Freelancen, aber natürlich auch die super nerdigen Themen wie TypeScript, Decorators, ganz tief eintauchen und sowas.
Mhm. Ja, im Grunde, also ich meine, es ist ja ein Barcamp, ne? Das ja, vielleicht nochmal so als kleiner Recap für die, die ein Barcamp nicht kennen. Also man findet sich zusammen. Idealerweise sagt man den Leuten, hey, die Sessions oder die quasi die entweder Vorträge oder Panel-Diskussionen oder weiß ich, Selbsthilfegruppen kann man da vorschlagen. Seid vielleicht darauf ein bisschen vorbereitet, dass ihr irgendwas im Gepäck habt, das ihr vorschlagen könnt. Und dann, genau, wird am Anfang gibt es eine Vorstellungsrunde, so kenne ich es zumindest. Und dann gibt es jeden Morgen eine Sessionplanung, wo dann die Leute eben das, was sie so im Sinn haben, vorschlagen als Session. Und dann guckt man, wie viele Hände gehoben werden und wie Leute Interesse an den Dingen haben. Und dann werden diese Sessions bestimmten Räumen zugeteilt, die vielleicht groß sind oder kleiner sind. Und genau, ich weiß nicht, habt ihr auch 3 Tracks oder wie ist das bei euch?
Ja, wir hatten dieses Jahr sogar 9, glaube ich. Also 9.
Ihr habt 9 parallele Tracks gehabt.
Ja, wir haben halt, da war im Prinzip das JS Craftcam hat sich irgendwann eingepegelt auf so 100 Leute. Das ist ideale Größe, dass man halt potenziell noch jeden kennenlernen kann, jede.
Mhm.
Aber auch, dass man von der Organisation her das so handelt, dass das auch Beträge sind. Und das ist halt so, wie du sagst. Früh morgens ist halt immer der Marketplace, wo sich jeder ein Post-it nimmt, ein Thema draufschreibt, kurz 30 Sekunden vorstellt und dann suchst du dir einen Slot in einem Raum. Und zu der bestimmten Zeitslot, wir haben halt praktisch dann immer so circa 5 Zeitslots und wie gesagt 9 Räume, so dass halt viele Themen wirklich auf der Agenda landen. Und das Coole finde ich halt, dass die Leute sich inspirieren lassen, auch noch während dieser Vorstellungen, so, oh, da könnte ich ja auch. Und es ist halt nicht so, dass immer vorbereitete Themen nur reinkommen, sondern jetzt war zum Beispiel auch einer, der sagte dann so, ja, ich würde gerne eine Session machen über WASM und ich habe keine Ahnung darüber. Bitte klär mich mal jemand auf. Und dann gab es halt eine Session über WASM.
Ja, genau, das kenne ich auch, dass man eher sozusagen, also dass man nichts hat, was man anderen zeigen kann, sondern umgekehrt, dass man ein Bedürfnis hat, was gezeigt zu bekommen und das dann formuliert und dann finden sich spontan idealerweise Leute, die sagen so, jo, kann ich machen. Ja.
Genau. Gab auch öfter das den Fall, ich habe hier so ein Problem mit meinem Production Code. Ich check das hier nicht mit Traffic, OAuth 2 Proxy und so weiter. Und dann kriegt man manchmal auch einfach so eine One-on-One-Hilfestellung irgendwann so zwischen den Sessions. So, das ist auch sehr cool, einfach weil halt teilweise da Leute sind, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen sozusagen. Ja. Und das mal eben in 5 Minuten fixen, wo man selber halt irgendwie 3 Wochen dran sitzen wird. Also.
Ja, ich finde das, was halt daran so interessant ist und immer wieder also mir persönlich Energie gibt, ist halt, dass die Leute, die da sind, einfach da sein wollen und das auch aus dem Grund machen, weil es Themen umtreibt oder weil es halt super spannend ist oder weil sie halt Fragen haben zu Themen. Und das sind halt nicht die, und das ist vielleicht auch mal ein wichtiger Punkt bei so Barcamps, da gibt's halt so ein paar Regeln und eine der Regeln ist halt praktisch, beweg dich. Wenn du nicht mehr lernen kannst in dem Raum oder in der Session, dann geh zur nächsten. Und das ist halt nicht so, dass vielen Konferenzen, wo man oft da sitzt und dann sitzt man in der Mitte der Reihe und sagt, oh, jetzt muss ich mir den Talk doch zu Ende angucken, weil ich nicht alle aufstehen lassen will, um rauszugehen. Und das passiert halt nicht. Diese Barcamps sind so ein bisschen, ich habe gerade vorne auf Wikipedia gelesen, Schwestern von Open Space. Und da ging es halt darum, so die Kaffeepause, die Diskussion, die man auf dem Flur hat, einfach zu in so ein Format zu packen. Und so ist es auch wirklich, dass halt bei, wie wir gerade gehört haben, wenn wir halt 9 Tracks oder so haben, dann sind halt meistens die Größen immer so um die 10, kleiner, bisschen größer als 10. Und da ist auch dann easy zu sagen, okay, ich gehe zum nächsten. Ich habe hier beigetragen, was ich kann.
Das stört dann auch nicht. Also man ist dann ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, also man macht das ja deswegen nicht, weil man immer das Gefühl hat, man bringt die anderen dann raus, wenn man dann aufsteht und sich wegbewegt oder so.
Genau. Und diese Intention ist auch wirklich, dass man auch nicht dieses, ach, warum geht die Person jetzt? Nee, es ist halt einfach, ich gehe weiter, ich kann nicht mehr beitragen oder ich kann nicht mehr lernen. Jetzt gehe ich zur nächsten Session. Und es gibt halt immer wieder so viele interessante. Und das ist auch diese große FOMO, wenn du natürlich so viele Tracks hast.
Ja, ja, oh. Genau, die FOMO, ich finde das ja schon bei weniger Tracks schlimm, also dass man sich dann entscheiden muss.
Ja, also was ich auch gut finde, ist eigentlich, dass man tatsächlich keine Tracks hat, so in dem Sinne. Also das heißt, es kann halt sein, dass du in dem einen Raum hast du vielleicht zuerst TypeScript, dann Projektmanagement, dann irgendwas, ganz andere Themen, so, also wirklich komplett unterschiedlich und du wechselst halt die Räume dann immer so hin und her, triffst unterwegs vielleicht auch nochmal jemanden, fragst, wo gehst du eigentlich gerade hin? Ich habe mir gedacht, der ist cool. Und dann sagt dir die Person noch so, stimmt dich vielleicht sogar noch um und sagt dann so, hey, das Thema, also wenn du das nicht kennst, dann würde ich da mal reinschauen, weil die Person, die da jetzt kommt, das ist so Entwickler von oder so oder Entwicklerin von dieser Technologie, wenn du das vorher nicht weißt und dann solche Sachen irgendwie so mitbekommst, das ist halt dann schon sehr, sehr cool.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sehr oft wirst du auf dem Gang umgestimmt, welche Session man mitnimmt. Oder man landet im falschen Raum, was auch passiert. Dann sagt, interessant. Und hier sind ja viele Leute. Was passiert denn hier? Mal zuhören 5 Minuten und dann bleiben oder wieder gehen. Und dann gibt's halt noch ein paar andere Regeln. Das ist praktisch so, wie lange es dauert, so lange dauert's. Wenn es halt bloß gesagt wird, es ist 1+1=2, dann sagen wir, ja, fertig, wir gehen. Was natürlich passiert als Session.
Ja.
Oder andere Sessions, denn so, die sind halt nach einer Stunde einfach nicht fertig. Und dann, okay, lass uns mal darüber gehen, wir machen das mal weiter. Und die Leute, die dabei sind, sind halt die richtigen Leute. Und da ist halt nicht dieses, wo ist die Speakerin, wo ist die Session und der Track. Nee, das ist halt alle zusammen gestalten, das Programm, das finde ich halt so spannend.
Ja. Ja, genau. Und wahrscheinlich am zweiten Tag ergibt sich ja dann auch auf Basis des ersten Tages darf man wahrscheinlich auch wieder viele neue Ideen oder man setzt irgendwelche Themen fort am zweiten Tag, so nach dem Motto, so gestern hatten wir das Thema und dann sind wir dann irgendwie nicht fertig geworden. Heute können wir dann nochmal ansetzen und da weitermachen oder so, würde ich mir vorstellen.
Oh ja, auf jeden Fall. Also das gibt es wirklich sehr oft, dass dann in dem Marketplace am zweiten Tag einfach gesagt wird, also wir haben gestern über das gelernt und jetzt gehen wir nochmal tiefer in dieses Thema. Oder ich habe leider die Session gestern verpasst. Deshalb würde ich einfach bitten, dass nochmal jemand kommt aus der von gestern und mir da vielleicht ein bisschen Input geben kann. Mhm. Oder mir sind über Nacht noch Fragen gekommen. Das würde ich gerne klären. So.
Oder was auch passiert ist dieses Jahr, ist halt so, wir hatten letztes Jahr die Session mit dir. Du hast das und das. Lass uns das mal recappen. Wie ist es denn dieses Jahr nach einem Jahr?
Stimmt.
Das ist so cool.
Ja. Das ist schon krass, ja.
Genau, da ging es um JSA, gell? Also.
Genau, wir hatten zum Glück den Entwickler von JSA mit im Orga-Team auch und halt ein regelmäßiger Participant, Leo, Gruß. Und dann hat man natürlich auch teilweise Leute im Zugriff und viel näher, nicht in da vorne auf der Bühne und dann nachher umringt von 3 Leuten und dann kommst du doch nicht zum Quatschen, sondern sitzt halt doch zum Lunch zusammen. Und dann abends noch Pizza und so Boardgames natürlich, denn am ersten Abend, was dann halt teilweise bis tief in die Nacht geht. Und dann denken sich die Leute aus, was auch immer, wozu sie Bock haben, was zusammen machen.
Ja, also wenn sozusagen das feste Programm vorbei ist, dann machen alle, wie sie möchten und hängen miteinander ab. Ja.
Geht auf jeden Fall abends noch weiter. So.
Mhm. Ja, macht ja auch total Sinn. Also wäre ja irgendwie auch schade, wenn man eine Übernachtung hat, ne, man ist ja eh da, dann sollte man das auch nutzen. Außer dass man ist irgendwie völlig leer manchmal passiert das ja, ne, dass man so einen Information Overload hat, dass man dann so platsch hinfällt und erstmal schlafen muss oder so.
Ja, hatte mir auch einer gesagt zum Schluss, so, ja, ich muss jetzt erstmal meine sozialen Batterien wieder aufladen. Ich kann jetzt heute leider nicht mehr, aber war super.
Ja,
so.
Ja, gibt's viele. Also ich glaube auch, ich habe auch das Gefühl, mit der Pandemie, also sind Leute auch diesbezüglich so ein bisschen empfindlicher wieder geworden und brauchen dann auch mal wieder so Ruhe, vielleicht auch durch das viele Homeoffice, das sich jetzt so durchgesetzt hat, dass man natürlich da so nicht im Training ist und dann, genau. Aber ist ja vollkommen okay.
Oder auch bewusster geworden, habe ich den Eindruck, weil ich muss sagen, war früher nie so, sag mal, dafür empfänglich und jetzt merke ich aber auch so, muss halt mal rechargen.
Ja, früher hat man eher so durchgepowert, hatte ich den Eindruck, und war dann halt einfach danach 2 Tage krank und wusste nicht warum, so ungefähr. Und fühle mich gesund. Sehr gut.
Ja.
Und das muss ich auch sagen, dass die Energie bei so einem Barcamp generell und beim JS Craftcamp natürlich auch ist, die Leute werden halt nicht hingeschickt von der Firma, weil sie hier noch Education Budget alle machen müssen, sondern das ist halt, und das ist beim JS Craftcamp so, komplett for free und alles gesponsert, das kostet halt praktisch nichts. Und dann behaupte ich, und habe ich auch immer das Gefühl, dass die Leute, die kommen, sind halt die, die wirklich kommen wollen. Die wollen ihre Zeit da verbringen, die wollen ihre Know-how teilen, lernen, miteinander sein und die Community praktisch fostern.
Und ich glaube, war das Samstag, Sonntag, dass es stattfindet?
Wir haben es Freitag, Samstag.
Freitag, Samstag, okay. Ja. Okay, ja, aber das ist natürlich, also zumindest am Samstag kommen ja wirklich nur Leute, die, also ich denke, da würden auch wirklich nur Leute aufschlagen, die Privatinteresse haben daran. Genau. Und wahrscheinlich habt ihr so den Kompromiss, ne? Wenn ihr Freitag, Samstag macht, dann bedient ihr sowohl die sozusagen von der Arbeit sich dafür interessieren, als auch die einfach privat Bock darauf haben.
Ja, das war auch ganz zu Anfang natürlich, wenn man sowas anfängt, dann muss man überlegen, erstmal, wie heißt das Ding? Ich weiß noch genau, so vor 9 Jahren diskutiert, wie heißt das Ding? Ja. Wir wollten halt irgendwie das JavaScript vorne als sagen wir Zugpferd haben, wir wollten das Craft als Qualität, und dieses Camp aus dem Barcamp war dann nachher halt so die Entscheidung. Ich kann mich erinnern, ich war nicht so richtig happy damit, aber auch mal. Und dann musst du überlegen, wann machst du es denn? Machst du 2 Tage, 1 Tag, 3 Tage, Samstag, Sonntag, Freitag? Und dann hatten wir irgendwie uns geeinigt, dass wir halt so diese Arbeitswelt mitnehmen, aber auch die Freizeit. Und dann war es halt Freitag, Samstag. Was ich immer noch finde, ist ein ganz guter Kompromiss, wo aber natürlich hier anberechtigterweise dieses Jahr auch ziemlich geguckt hat, dass wir die Leute auch verteilen, dass halt nicht nur alle am Freitag kommen und am Samstag keiner mehr. Das war nicht der Fall und auch nicht große Befürchtung.
Aber das Risiko, oder es könnte passieren. So.
Es war dieses Jahr einfach ein bisschen auffällig, dass wir durchaus bei einigen, also die dann auch teilweise von der gleichen Firma kamen, halt nur Freitag gekommen sind. So, und dann am Samstag nicht. Also die sind wahrscheinlich halt eher so aus der Arbeit eher reinkommen, würde ich jetzt mal so vermuten. Ich habe es jetzt nicht verifiziert. Aber es war nur ein bisschen auffällig, dass so ein paar, also mehr als sonst, sagen wir so. Und viele waren früher auch immer so, dass sie einfach nur am Samstag können, weil sie halt in der Arbeit total eingespannt sind und da halt nicht für frei kriegen. Vielleicht sogar auch, weil es nichts kostet für die Participants. Also ist vielleicht auch nochmal so, dass man überlegen kann, so was nichts kostet, da denkt sich vielleicht ein Arbeitgeber, ja, dann ist das auch jetzt nicht unbedingt was, wofür ich die freigeben würde. Aber ich weiß nicht, so wie Wolfram das beschrieben hat, stimmt's ja, die Leute kommen halt einfach, weil sie einfach richtig Bock haben zu lernen und so. Und dadurch ist auch eine ganz andere Energie da, die wir damit einfangen.
Ja, cool. Und genau, wir haben ja sozusagen unsere Folge ist ja sozusagen, besteht ja aus 2 Bestandteilen. Zum einen, was ist das JS Craft Camp und wie funktioniert das? Und gleichzeitig sagt ihr auch, dass es so oder wir haben da so eine Routine drin und wir haben machen das jetzt so lange, dass das einfach also gut läuft, also wie am Schnürchen sozusagen, und ihr bietet eigentlich oder ihr sagt, hey, ihr anderen Leute da draußen, wenn ihr Bock habt, klont, forkt, kopiert unser Setup und macht oder veranstaltet selber Barcamps, wo auch immer ihr möchtet.
Absolut. Wir hatten ja am Anfang vorhin gesprochen und hatten auch überlegt, nennen wir das Fork the JS Craft Camp, so GitHub-Style, dass man halt ein Projekt forkt. Und also ich kann von mir aus nur sagen, dass halt diese Energie, die dort ist und wie engagiert im Prinzip jede auf dem Barcamp ist, habe ich halt im Nachhinein immer diese Energie und den Willen zu sagen, warum machen sie nicht mehr? Warum passiert es nicht öfter? Und deshalb Fork the JS Craft Camp. Und jetzt können wir vielleicht noch auf die Details eingehen, wie einfach das eigentlich ist und dass da gar kein Geld irgendwie umgereicht werden muss. Und das im Prinzip ist es nur ein Zeitinvest für das Orga-Team.
Ja.
Und insofern glaube ich, ist es auch ziemlich einfach zu sagen, okay, ich will halt mit Leuten und engagierten, interessierten, Gleichgesinnten oder auch Andersgesinnten abhängen und das mal 2 Tage intensiv bekommen. Da kann ich es an die Hand nehmen. Und das ist eigentlich ganz simpel.
Ja, genau. Also es sind ja so verschiedene Faktoren, so warum Leute das nicht machen. Da bringen wir die ja mit dieser Folge auf andere Gedanken. Vielleicht ist ja so, wie ich kann das auch, ne? Da muss man jetzt irgendwie kein Orga-Gott sein, sondern so, da zählt eigentlich, dass man einfach anfängt. Das ist ja bei vielen Dingen so, ne? Und das so, warum gibt's diesen Podcast? Auch nicht, weil wir irgendwie Ahnung von Podcasten hatten, aber genau, es war uns ein Bedürfnis und wir haben losgelegt. Und wenn man, glaube ich, Folge 1 hört, dann denkt man, oh Gott, so, dass wir überhaupt überlebt haben. Und das andere ist natürlich, was muss ich dafür tun? Wie funktioniert das? Also welche Schritte muss ich durchgehen und wie gehe ich die dann durch, damit das irgendwie alles funktioniert? Und ja, der dritte Teil, den wir natürlich nicht erleichtern können, ist, dass man dann wirklich auch sich dahinter klemmt und Zeit investiert. Ich habe das ja gesagt, ich kenne das ja auch. Also es ist ja nicht immer so leicht, helfende Hände zu finden. Also vielleicht bei euch ist es anders, aber so generell finde ich, ist das immer schwierig, Leute zu haben, die so committed sind und auf Dauer auch committed sind. Aber wenn man denen natürlich viel abnehmen kann durch eure Blaupause, dann ist das natürlich schon mal ein guter Schritt nach vorne.
Aber wie du sagst, es ist wirklich einfach, man muss einfach anfangen. Weil ich weiß nämlich genau, bevor wir das erste JS Craft Camp gemacht haben, mindestens 5 Jahre hatte ich mit einem Kumpel gesagt, so, lass uns das machen, lass uns so ein JavaScript Barcamp machen. Und es ist nie passiert. Ja, und irgendwann dann, als wir das erste Orga-Team hatten, haben wir zusammengesessen und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir's. Und dann ist genau das passiert. Man muss halt dann gucken, okay. Und das erste, was wir halt gemacht haben und was eigentlich immer noch der Fall ist, ist, wir haben dann so, jetzt war es im Juni, Ende Juni, das Craft Camp, und im Februar hat dieses Mal Jörn getriggert, hat gesagt, so kommt, jetzt lasst uns das mal wieder organisieren. Und dann sind halt die ersten Actions, die du einfach tust, gucken, welche Location bei welcher Firma meistens bekommen wir für 2 Tage und welches Datum. Und dann halt sicher gehen, dass es halt nicht in den Ferien ist und nicht so Brückentage. Das hatten wir, glaube ich, das Jahr davor. Mhm. War ein Brückentag.
Ja, das sind immer so ungünstige Zufälle, die man so nicht berücksichtigt. Ja. Oder eine Messe ist in der Stadt und die Hotels sind einfach nur super teuer. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ne,
oder die Leute sind anreist. Weg.
Ja.
Christopher Street Day haben wir festgestellt, ist auch am Samstag gewesen dann. Wir waren es auch nicht am Anfang bewusst.
Ja. Gut, ihr macht das jetzt auch im Juni. Also ich glaube, man muss sich generell verabschieden von der Idee, dass man exklusiv an diesem Termin ein Event veranstaltet, weil einfach da wird ja alles reingelegt, von Hochzeiten bis Straßenfesten. Man muss eben dann nur sozusagen seine so entscheiden, gegen wen man antritt so. Und wo es vielleicht nicht so viel Überlappung in der Zuschauer- oder Teilnehmerschaft gibt.
Ja.
Ich meine, wir sind ja jetzt auch irgendwie 9 Orga-Leute oder sowas und das Da haben wir halt dann auch irgendwie immer, wir müssen ja auch schauen, dass möglichst alle von uns Zeit haben.
Ja.
So, das wäre sonst auch irgendwie schade, wenn dann irgendjemand nicht kann.
Ja, stimmt, ja, genau. Das kommt auch noch dazu.
Das ist eigentlich der größte Constraint. Wenn wir dann alle einen Termin gefunden haben, dann guck mal, welche Firma hat denn jetzt Bock, uns mal Freitag, Samstag in ihre Räumlichkeiten zu lassen.
Und okay, aber da höre ich heraus, ihr macht euch die Arbeit diesbezüglich nicht leicht, indem ihr immer bei derselben Firma das Jahr für Jahr abhaltet, oder doch?
Nee, wir haben anfänglich, hatten wir es in den ersten 2-3 Jahren, glaube ich, immer so auf einer Wiese an der Isar gemacht, was ziemlich cool war. Die hatte Virtual Identity, war das damit, die hatten halt eine super Location. Aber dann irgendwann, also ich zumindest hatte das Bedürfnis, dass wir mal gucken, was gibt's sonst noch. In München gibt's viele Firmen und viele haben coole Locations und im Endeffekt sind das ja auch, die Firmen stellen sich auch da. Was wir halt, sagen wir mal, wenn man das so sehen will, bieten können, ist halt, ja, dass die Firmen sich präsentieren und den Entwicklerinnen sich zeigen, so hier, wir sind auch da. Ob sie Leute suchen oder einfach bloß gut eine Community unterstützen wollen, ist ihr Ding ja denn. Und deshalb waren wir jetzt auch mittlerweile bei ein ganz paar Firmen auch schon mehrmals. Aber ich finde es halt immer nicht schlecht, wenn man wieder mal neue Locations, neue Leute sieht.
Ja.
Ja.
Und wahrscheinlich kriegt ihr auch so Angebote mittlerweile, dass sie sagen so, hey, das war cool, wollt ihr das nächstes Jahr nicht bei uns machen oder so? Gibt's sowas?
Habe ich noch nicht gehört.
Also als wir jetzt nach Corona wieder angefangen hatten, da ist halt CodeCentric eigentlich, glaube ich, auch eher übers Orga-Team. Ich glaube, Marco war da noch dabei.
Okay.
Direkt als Mitorganisator, dass wir dann halt bei CodeCentric die Räumlichkeiten bekommen haben. Die Sina hat letztes Jahr ist sie mit eingestiegen in die Orga und hatte dann gleich Maiborn Wolf, dieses Kraftwerk, da schaust du über ganz München drüber. Das war auch ziemlich cool.
Super geile Location.
Genau, einfach weil sie halt auch bei Maiborn Wolf arbeitet. So. Ja. Also, da sind dann schon auch immer so ein bisschen natürlich, was sind so die Zufälle, die man so hat. Jetzt arbeitet gerade, glaube ich, keiner bei CodeCentric aus dem Orga-Team direkt, aber CodeCentric hat sich selber dann wieder so, ach, ihr sucht, wir wären da.
So. Ja. Genau. Ja, perfekt. Das ist doch gut. Ja.
Ja. Und dann der nächste Schritt ist ja, wir haben halt die Location gefunden und den Termin und dann haben wir ein wöchentliches Orga-Meeting, was wir halt zu Anfang in den ersten Monaten nicht so super strikt nehmen. Also da sind immer 2 Leute, mal 5, mal 7, mal keiner. Und dann müssen wir halt auch den Termin finden. Es ist halt mittags, machen wir es abends, und dann Kinder und so weiter. Wenn wir das dann finden und es sich einpegelt, sind wir jetzt dieses Jahr erstmal auf eine Lösung gekommen, die ich ziemlich cool finde eigentlich. Wir haben nämlich einen Termin Montagmittag und einen Mittwochabend. Und da kann man halt so, sagen wir, optional reinjoinen. Und dann passiert es halt, dass wir im Prinzip ein super simples Kanban-Board, das kann sich jeder auf unserem GitHub angucken, einfach befüllen mit, was ist denn zu tun? Also erstmal Sponsoren finden und dann steht halt drinne so die Sponsoren anschreiben, wer macht das, wer hat die Connections, wer macht das auf LinkedIn, wer macht das auf den verschiedenen Plattformen oder direkt per E-Mail oder ich arbeite da oder wie auch immer. Und das ist halt das, was natürlich vorne am längsten braucht, wo halt auch, würde ich mal sagen, am meisten Motivation aufgebracht werden muss, weil das halt nachher, wenn du einen Monat vorher bist und keine Sponsoren hast, klar, da gibt es entweder nichts zu trinken, nichts zu essen, hast nur eine Location, könnte geiler sein.
Da wandeln sich die Aufgaben wahrscheinlich auch einfach im Laufe dieses Zeitstrahls dann, ne? Also ja, dann, worum sich primär gekümmert werden muss.
Ja, genau.
Und ich glaube, dieses am Ball bleiben, dieses konstante am Ball bleiben, das ist halt so eine Qualität, die wichtig ist, dass man das schafft. Also nicht enthusiastisch am Anfang ist und dann das ist, sagen wir mal, ich würde sagen, das ist die Regel, also dass man am Anfang immer sehr viel Bock und Power hat und dann so im Laufe der Zeit das so ein bisschen abebbt und dass man das von vornherein so ein bisschen versucht einzufangen.
So ist es halt. Wir haben halt Tasks, die müssen, sagen wir, zu Anfang ziemlich gemacht werden, deswegen Location finden, abhaken. Wenn dann muss es richtig losgehen. Dann hast du einen Termin, dann weißt du, brauchst. Und was wir halt Sponsoren suchen, deshalb, es ist ja komplett kostenlos. Wir haben auch keinen Verein und etwas gegründet aus Gründen, weil wir halt einfach das so simpel wie möglich halten wollten und auch nicht die Intention hatten, damit Geld zu verdienen, sondern wir wollten die Community zusammenbringen. Also suchen wir halt Sponsoren, die T-Shirts übernehmen, das Mittagessen am Freitag, am Samstag, die was auch immer, Abendveranstaltung am Freitag. Die T-Shirts hatte ich schon, Getränke, Sticker, Snacks, Breakfast, die ganzen Sachen. Und dieses Jahr hatten wir glücklicherweise 16 Sponsoren gehabt. Das war ziemlich cool. Wir konnten Geld teilweise sogar aufteilen und haben auch über die letzten Jahre gesehen, dass wir halt auch die Preise anpassen müssen, weil halt, kann mich erinnern, beim ersten Jace Craft Game hatten wir, glaube ich, keine 800 Euro ausgegeben für alle 100 Leute zum Mittagessen. Jetzt brauchst du schon knapp 1300. Also das sind auch so Sachen, wo wir halt zwei Jahre, kann ich mich erinnern, auch zu knapp kalkuliert hatten und dann so, Mist, das Geld reicht nicht fürs Essen oder müssen was anderes zu essen bestellen. Und
ja, naja, klar, es sind jetzt ja also fast 10 Jahre vergangen seit dem ersten Mal und vor allem jetzt auch in den letzten 1-2 Jahren ist die Inflation nochmal ordentlich angezogen und das merkt man halt schon. Also genau, ich bin ja da auch bei so manchen Eventveranstaltungen irgendwie, dass ich da mit organisiere oder helfe und da ist uns das auch aufgefallen, dass also Locations krass teuer geworden sind und dann auch Catering. Deswegen sind da eben auch unter anderem Konferenztickets auch deutlich teurer geworden.
Ja, das mit den Konferenztickets ist auch so eins, wo ich persönlich denke, ist es halt zum einen natürlich die motivierten Leute kommen, aber wir müssen das auch enablen. Also nicht jeder kann sich halt die Reise nach München leisten oder 100, 500, also was auch immer Konferenzen kosten, Euros. Und deshalb haben wir auch zugesehen, dass wir das for free machen. Jetzt hatten wir das große Problem, du machst halt diese Meetup-Seite und dann machst du, ich komme. Wie viele Leute kommen denn? Ich weiß nicht, No-Show-Rates sind da teilweise ziemlich schlecht. Und da haben wir gesagt, wir müssen die No-Show-Rate bei 0% halten. Und haben das auch geschafft, indem wir halt im Prinzip die Registrierung ganz von Anfang an haben wir als Pull-Request gemacht. Das heißt, wir haben in der Webseite dann muss man den JSON-File bauen, das muss taktisch richtig sein und muss man ein paar Sachen anklicken. Und der Schritt ist ja im Prinzip schon mal noch ein bisschen Arbeit. Und wenn man das jetzt durch hat, dann fühlt sich das doch schon so ein gewisses Commitment an. Und wenn wir dann sehen, okay, da fehlt die Checkbox oder die Daten sind nur copy-pasted oder was auch immer, dann antworten wir auch zurück und sagen, kannst du da mal ausführlicher werden oder hast du dich noch mehr Interesse? Also so ein bisschen Diskussion anregen. Und wenn die dann einfach stirbt, dann sagt man, okay, war das Interesse wohl doch nicht so groß. Und der Filter funktioniert überraschenderweise sehr gut. Also wir haben jetzt eigentlich immer No-Show-Rates von Minuszahlen. Also es kommen letztes Jahr waren so irgendwie anstatt 100, 110 Leute, die dann kamen. Und das finde ich, macht halt schon ziemlich Spaß zu sehen, dass die Leute wirklich committed sind.
Ja, das ist ein guter Trick. Also weil, genau, also das ist ja auch noch so ein Ding, ich finde, das hat sich auch noch mal verschärft nach Corona, dass Leute so unverbindlich geworden sind. Und speziell, wenn du dann auch nichts bezahlen musst, na, also jetzt haben wir auch gerade so, planen wir ein Event, was wir eigentlich auch kostenlos ausrichten können, aber wir sagen halt so, nee, dann nehmen wir einfach trotzdem Geld mit, damit wir dann auch zählen können darauf, dass die Leute kommen. Die kriegen das dann sozusagen in so Getränke, Marken und was weiß Essensmarken zurück, sodass sie dann auf dem Event, wo die ja eh nicht dehydrieren wollen und auch irgendwann Hunger haben, also am Ende zahlen die dann auch nichts letztlich. Genau, aber wer nicht kommt, der hat halt seine Kohle in den Sand gesetzt.
Aber dann brauchst du ja irgendeine Entity drumherum, Verein oder sowas, ne?
Naja, genau, das ist ein Verein.
Genau,
ja.
Und das war auch so eine der Sachen, die wir aus dem Weg haben wollten, dass wir halt nicht irgendwie noch einen Verein gründen müssen und dann jährliche Vereinssitzung und Vorstand wählen und so, sondern dass halt praktisch das Geld, und das so haben wir es jetzt auch organisiert, wir connecten praktisch Sponsor X, der die T-Shirts macht, mit dem T-Shirt-Laden. Und sagen, ey, T-Shirt-Laden, schreibt einfach mal drauf Sponsoring für JS Craft Camp und dann zahlen die direkt. Das heißt, wir sehen um Geld. Und damit haben wir diese Vereinsorga umschifft aber und können natürlich auch nur das zahlen lassen, wo wir Sponsor haben. Zum Beispiel keinen Lunch-Sponsor gehabt hätten für über 1.000 Euro, da hätten wir gesagt so, geht da runter in den Supermarkt und holt euch was zu essen oder einen Döner.
Was ja auch okay ist. Ja, also genau. Da muss man sagen, ihr seid einfach auch etabliert und dann München ist vielleicht auch nochmal so ein eine Location, wo viele Firmen sitzen, die Bock haben zu sponsern im Tech-Bereich. Genau, aber ich finde es total legitim auch zu sagen, so es gibt kein von uns gestelltes Lunch, die Pause ist 1,5 Stunden, ihr geht einfach, verstreut euch hier im Viertel und findet was Cooles und dann finden wir uns später wieder zusammen.
Genau. Das ist immer so, der Notfallplan ist auf jeden Fall möglich.
Ja, genau, weil auch die Erwartungen nicht, die sind so, ich will da voll verpflegt werden.
Klar, wer nichts bezahlt, der kann im Grunde, der kann natürlich schon, wenn er das aus den Vorjahren kennt, so Erwartungen hegen, aber im Grunde, also ist halt der geschenkte Gaul. Und
eins, was auch noch, finde ich ziemlich wichtig ist bei diesen Events, ist halt, wir haben schon vor ein paar Jahren haben wir gesagt, okay, wir machen halt Mittagessen eigentlich immer vegan oder vegetarisch wenigstens, so dass, weil ich meine, selbst Leute, die halt Fleisch essen, essen auch ab und zu mal Gemüse. Da kann man halt auch mal sagen,
mit vegan kommt alles klar. Ja, man schließt niemanden aus.
Genau, und das ist halt, tut ja auch nicht weh, wenn man mal 2 Tage hintereinander vegan zum Mittag isst.
Ja.
Das ist halt zum einen nicht nur vom Nachhaltigkeitsgedanken, aber auch manche stößt es auch, glaube ich, an und sagt, ist ja auch ganz gut, kann man ja vieles mit essen. Machen wir zu wenig.
Ja. Ja, ich glaube, dieser Trend setzt sich auch durch. Also ich habe das schon jetzt, oder eigentlich sehe ich das meistens, dass es wirklich, dass es dann nichts Getrenntes mehr gibt, sondern also höchstens halt vegetarisch und vegan, so das vielleicht noch. Oder manchmal eben auch so, wenn jemand darüber hinaus noch Unverträglichkeiten hat, dann wird das noch abgefragt und dann gibt es für die noch mal was. Aber generell, genau, und auch die Veganer, die sind ja meistens nicht so komplett militant. Also die sagen dann auch so, ja, für die 2 Tage kann ich auch mal vegetarisch essen, so. Dann ist da mal ein bisschen Honig mit drauf oder so. Ja. Ja. Aber das, was für Fleischesser gibt, das sehe ich selten.
Es gibt abends meistens halt am Freitag noch so eine Pizzarunde und da sehen wir halt schon, dass so die veganen Pizzen eigentlich kaum Absatz finden. So, und eher üblich bleiben tatsächlich, was dann auch eher schade ist. Aber ja, da sind die Fleischfresser kommen dann schon noch auf ihre Kosten mit Salami und Schinken oder so.
Ja.
Aber,
okay, ich finde ja Margherita immer fast am besten. So, braucht da auch gar keinen irgendwie Sachen drauf. Ja. Und genau, also ihr nutzt ja sehr stark und darum auch so ein bisschen so Fork the JS Craft Camp. Ihr nutzt sehr stark GitHub als Organisations- und Kommunikationsplattform. Wie macht ihr das? Also ich persönlich, also ich weiß wohl, dass GitHub ja auch sowas sein möchte wie, oder ist vielleicht auch wie ein Social Network oder so ein größer gedachtes Kollaborationstool. Ich selber nutze das gar nicht so umfassend. Und ich kann mir das dann eben jetzt noch einen Ticken weniger vorstellen bei dem, was ihr macht. Aber erzählt mal, wie macht ihr das denn? Also warum habt ihr euch für GitHub entschieden und wie läuft das?
Also, ich meine, die initiale Entscheidung habe ich nicht getroffen, so, aber ich fand es immer erstmal cool, weil wir Entwicklerinnen ansprechen und die sich eh dort tummeln, weil Open-Source-Projekte fast ausschließlich dort stattfinden und so ziemlich jeder, den wir jetzt so kennen, auch dort zumindest einen Account hatte. Und wenn man dann über den Pull-Request dieses Commitment sich holt, also wirklich über Git-Commit, ja, sich dieses Commitment holt, ist halt schon auch nochmal so, dass die Leute, die dort kommen, auch sehr viel mit dem Thema halt irgendwie in Berührung gekommen sind schon vorher oder sich zumindest dort sehr viel damit beschäftigt haben. Und wir filtern tatsächlich auch noch Leute raus, die halt jetzt auf solche Veranstaltungen gehen, um einfach nur zu sagen, okay, hier sind Entwickler, ich schau mal, dass ich die anwerbe oder sowas für mein Unternehmen und eigentlich trage ich aber hier gar nichts zu bei, zu dem Barcamp. Also das ist schon mal was so für GitHub jetzt nur so als Entscheidung, würde ich mal sagen. Aber es gibt dort auch schöne Möglichkeiten inzwischen für Projektmanagement. Also die sind jetzt nicht so riesig groß, aber es reicht eigentlich für die Organisation, die wir brauchen. Es ist ein kleines Kanban-Board, mit dem wir dann sagen können, okay, wir müssen am Anfang, das sind unsere ganzen To-Dos, dann finden wir jemanden aus dem Orga-Team, wer sich drum kümmert, schieben die sozusagen dann eine Stufe weiter, dann hat diese Person vielleicht einen Sponsor gefunden, schieben es noch eins weiter und das wird geklärt und dann halt, jetzt muss es geordert werden und dann ist es halt fertig. So. Also wenn diese einzelnen Schritte dann immer so, müssen diese Tickets eigentlich immer so durchwandern und das kann man damit schon sehr gut abbilden. Zusätzlich können wir relativ einfach diese ganzen Tickets jedes Jahr wieder neu copy und pasten. Also eins der ersten Orga-Meetings besteht eigentlich darum, dass wir uns halt gegenseitig updaten und alle Tickets einmal copy-pasten. So. Also es ja, ist eigentlich
das ist echt cool. Also weil man vergisst ja dann immer so, ach ja, das muss man ja auch noch machen. Ah, man, jedes Jahr aufs Neue fängt man dann sonst genau irgendwie bei Null an. Das ist natürlich super, ja.
Genau, das war jetzt früher, hatten wir alles immer so in einem Repository gemacht. Also dieses Mal haben wir jetzt auch tatsächlich ein wirkliches JSCC-Template-Repository angelegt, wo wir wirklich alle Tasks, die jedes Jahr anfallen, wieder aufschreiben. Manchmal kommen natürlich auch irgendwelche Sachen hinzu oder fallen weg, die location-abhängig sind. Also teilweise jetzt, ich glaube, beim ersten Jahr nach Corona mussten wir uns zum Beispiel um eine Security kümmern, weil wir irgendwie checken mussten, wer ist jetzt wirklich da, weil wir wirklich eine Teilnehmerliste brauchten von den Leuten, die wirklich vor Ort sind. Also einfach, keine Ahnung, ich meine, das war halt wahrscheinlich dem ganzen Corona-Thema geschuldet, dass man so nachvollziehen kann, wenn irgendwer hier jetzt krank wird wegen Corona, dass man irgendwie herausfinden kann, von wem das dann kam oder was, ich weiß es nicht. Möglicherweise war es ja dann nichts, aber das war so ein Sonderfall, den wir vorher nie hatten und auch danach nie wieder. Aber das war halt dann halt einfach ein extra Thema. Kann man dann aber anlegen und genauso wie alle anderen Tickets halt auch wieder durchgehen.
Und dann haben wir noch ein wichtiges Board, ist halt unser Sponsoring-Board, wo halt praktisch nur die Sponsoring-Items drauf sind. Und das ist im Prinzip dann auch, dass wir das posten können und sagen, hier, guck mal, JS Craftcamp kommt wieder dieses Jahr. Alle Sponsoring-Items sind noch offen. Also auf der linken Seite halt im Kanban und können dann durchgeschoben werden. Und dann haben wir im Prinzip immer, keine Ahnung, To-Do und dann in Progress und dann Sponsor gefunden und dann halt wirklich so dieses Commitment bekommen. Da steht ja noch im Detail drin, so wie das funktioniert halt vor allen Dingen, dieses Sponsoring. Das ist halt am besten die Sponsoren ihre Kreditkarte mitbringen und dann auf dem Event das zahlen und dann halt bei sich einreichen. Wir sehen halt gar kein Geld davon, oder? Das die halt connected werden mit dem T-Shirt-Laden, um halt das Zeug zu bestellen oder selber ihr Frühstück irgendwo holen und das dann einfach früh auf den Tisch stellen. Und das versuchen wir halt in den Tickets auch zu beschreiben. Aber natürlich sind meist die Ansprechpartner der Sponsoren dann, sagen wir mal, nicht die Leute, die im GitHub am meisten unterwegs sind. So, das ist halt da immer noch, das ist, würde ich mal sagen, so das ist ziemlich das Einzige, dass halt da noch E-Mails oder ab und zu mal ein Telefonat passiert. Um halt das nochmal zu erklären.
Genau, in den Tickets steht ja auch drin, warum wir das brauchen. So, also wir wollen halt nicht dehydrieren oder für den Kaffeesponsor, der eigentlich immer der gleiche ist jedes Jahr, ist auch ganz cool mit Purigon. Aber wir haben sozusagen diese Tickets steht halt immer drin, so, ja, wir brauchen halt, wir müssen caffeinated bleiben, so, damit wir uns konzentrieren können, deshalb der Kaffee, ja, und Getränke und sowas halt auch und gegen Abend gibt es dann vielleicht auch noch eine kleine, also noch ein bisschen so zumindest einen Kasten Bier oder sowas, den man sich dann teilen kann für die Leute, die Lust haben, so runterzukommen zum ganz zum Schluss. Also das ist kein Besäufnis oder sowas. Aber da war dann zum Beispiel dieses Jahr halt, hat der Getränkesponsor dann auch gesagt, so, oder ich habe das Commitment bekommen, die wollen wir sponsoren. Und dann so, oh, Getränke, das klingt nach uns. So, also nachdem man so das Ticket, die Beschreibung einfach gelesen hat, ja. Das fand ich auch super. die Aussagen dann immer zu bekommen.
Ich glaube, der dritte Teil ist, das GitHub ist halt natürlich, die Webseite läuft auf, oder ist praktisch, wird auf, in GitHub eingecheckt und so weiter. Aber der dritte große Teil ist natürlich die ganze Registration. Und das ist im Prinzip Registrierung, heißt es auf Deutsch, glaube ich. Die Registrierung. Das halt wir praktisch mit dem Pull-Request. Und da haben wir halt diese Kommunikation. Wir benutzen es nicht wirklich als Social-Media-Tool, aber wir benutzen es schon als Kommunikationstool mit den zukünftigen Teilnehmerinnen. Weil das natürlich genau das ist, wo die Leute dann das erste Mal im besten Fall mit dem James Craft Camp direkt in Berührung kommen. Und es wird natürlich im Augenblick auch wirklich, da man dieses JSON-File eincheckt, landet es auch auf der Webseite. Und da kann man aber auch einfach sein Pseudonym oder was auch immer benutzen. Also man muss nicht seinen echten Namen. Aber das ist halt dann der Prozess, wo wir auch ganz leicht checken können. Und wir können den Leuten Feedback geben. Ah, guck mal hier, dein Test failed. Was? Test bei der Registrierung? Ja, es gibt einen Test, nämlich das halt, ich weiß nicht, die T-Shirt-Sizes drin sein muss oder komplett fehlen darf oder dass man halt wenigstens ein bisschen was angegeben hat, was man möglicherweise als Session mitbringen kann oder einen Tag zu sich selber oder dass das JSON-Files formatiert ist, so dass man praktisch dort ein bisschen eigentlich beiträgt zum JS-Craft-Kampf, würde ich mal sagen.
Ja, ja, cool. Ich habe das hier gerade auf. Ist cool, ja. Gute Sache. Und ja, der Trick ist halt auch geil, also zu sagen, anstatt eben die No-Show-Rate zu senken über Eintritt, baut ihr im Grunde so eine kleine Qualifikationshürde auf. Sagen wir, wer jetzt der oder die blutigste Anfängerin ist, ohne Hilfe kann die sich oder der sich dann nicht anmelden. Aber genau, finde ich sehr charmant, das so zu machen.
Wir haben auf der Webseite steht schon Schritt für Schritt geschrieben, wie es geht. Du kannst das auch alles über die GitHub-Maske selber tatsächlich machen. Also es funktioniert auch. Aber ich habe auch in vergangenen Jahren bin ich tatsächlich in einen Call gegangen, habe mit jemandem einen Screenshare das auf deren Rechner sozusagen gemacht. Und ja, also wir helfen da auch sehr gerne. Man muss sich halt nur sozusagen trauen, uns dann anzusprechen. Aber ich glaube, wenn man jetzt so sich die Anmeldung anschaut, wir haben jetzt, also seitdem ich zumindest da so drin bin, habe ich dann immer geschaut, dass wir bei jeder Anmeldung, bei jedem Pull-Request, der da gestellt wird, zumindest auch kurz drauf eingehen auf die Person, die sich da anmeldet. Also da wird halt irgendwie so gesagt, keine Ahnung, ich mag halt die und die Technologie oder sowas, dass man darauf halt irgendwie auch ein bisschen Bezug nimmt und so, ach, das klingt ja nach einer coolen Session oder sowas, ja, oder was kann ich mir darunter vorstellen? Einfach auch wirklich, ich habe da sehr viel Interesse dann immer dran, so, wie schon anfangs gesagt, so, aber es ist in dem Fall ist es halt nochmal besonders cool, weil man schon so im Vorfeld irgendwie so eine Connection aufbaut. Ja. Also jetzt war es dann zum Beispiel so, also eine Entwicklerin, die noch nie vorher auf so einem Event war und das halt einfach mal jetzt ausprobiert hat. Ich habe im Pull-Request dann halt begrüßt sozusagen und super, dass das klappt, geholfen, dass das geht und komm jetzt join rein. Auf dem Event selber, ich mache das ja mit allen 100 sozusagen, die dann da sind, kann mich jetzt also nicht unbedingt immer wieder so an jeden erinnern, aber ich wurde dann häufig von diesen Neulingen auch gleich angesprochen, ach, ich kenne dich aus der Pull-Request. Und dann haben die auch gleich so eine Art Buddy auf der Konferenz, ja. Halt nicht so sich komplett irgendwie hier einsam zu fühlen. Und ich habe ja das Glück, dass ich schon öfter da war und auch viele Leute kenne und auch weiß, okay, ach, du machst so das und das, dann rede auf jeden Fall mal mit dem oder ich gehe mit der Person dann meistens noch hin und mache so ein kurzes Intro. Und dann sehe ich die teilweise so halt irgendwie die ganze Konferenz über immer mal wieder so zusammensitzen und sowas und sich angeregt unterhalten. Das finde ich einfach super, ja, wenn man das dann so.
Also du hast ja quasi auch Spaß am Connecten und Facilitaten dann. Ja.
Ja, also nicht unbedingt auf der Bühne jetzt bei mir in dem Fall, aber
halt ja. So, ja, das geht mir aber
dass ähnlich. Das so passiert, auf jeden Fall.
Genau, ich muss auch nicht vorne stehen, aber ich Genau, so in der Orga mag ich das gerne machen. Genau, und auch wenn es das ist menschelt, finde ich auch immer gut.
Und ja. Ich finde auch, dass dieses, wie du gerade sagtest, das war mir gar nicht so bewusst, Jörn, dass das Buddy-System eigentlich dann schon da anfängt, ist ja klar. Und das haben wir dann aber auch bei auf dem Event selber auch gesagt und sagten halt so, wenn sich jemand hier alleine da ist, das erste Mal oder und nicht so richtig connecten, dann hier sind Leute und die haben sich gemeldet, einige, die würden euch helfen, dann praktisch zu connecten und praktisch sich nicht so, sich ein bisschen zu orientieren oder sich nicht alleine zu fühlen, wie auch immer. Und das, finde ich, klappt halt immer wieder ganz gut. Und es fühlt sich so an, als wenn die Leute da die Connections hinbekommen und vielleicht sogar ein paar neue Gesichter oder Freunde sogar gemacht haben. Das macht schon immer wieder positives Feedback. Das macht Spaß, ja.
Und genau, ja, also dadurch, dass ihr auf GitHub seid, kann man euch nicht nur als Blaupause nehmen, sondern tatsächlich forken eure Projekte und sich auf gleiche Art und Weise an eurer Struktur entlanghangeln. Was würdet ihr vorschlagen, dass man dann tun soll? Also ihr habt ja euren Account JS Craftcamp oder eure Orga, dann habt ihr die Webseite, die da melden sich die TeilnehmerInnen an, ne, habe ich gesehen.
Ja. Genau.
Und dann habt ihr noch das, was ihr erwähnt hattet, eben, wo ihr ein eigenes Repo für jeweils das Jahr des JS Barcamps habt, wo ihr eure Boards drin habt, was erledigt werden muss. Genau, das wären dann im Grunde die zwei Dinge, die man forken sollte.
Also es gibt jetzt noch das JSSC Template Repository, wo wir jetzt dann halt wirklich alle Tasks einfach so, das, was du sozusagen jedes Jahr kopierst, dann reinschmeißen. Müssen wir gucken, dass wir das halt möglichst pflegen, dass wir da zum Beispiel auch mehr in das Wiki noch eintragen davon. Also da gibt's auch noch mal ein paar Informationen. Wie spreche ich die Sponsoren an? Wie kann ich ein Follow-up mit denen gut organisieren? Was auf was sollte man achten, wenn man mit den Sponsoren spricht oder die anspricht generell? Das ist halt jetzt, also einfach, was sind unsere Erfahrungen? Was funktioniert da besser? Was funktioniert da nicht so gut? Und genau, was sollte man da halt dann am besten machen? Also da stecken halt einfach schon viele Sachen drin, die wir über die Jahre gelernt haben. Genau, und wir haben auch noch zusätzlich, was wir immer wieder vergessen auch zu erwähnen, aber wir haben in den jährlichen Repositories, also für das jeweilige Jahr, haben wir dann auch immer noch die Session Notes. Also das sind dann dort in den Sessions selber werden häufig ja ein bisschen Protokoll geschrieben oder Leute schreiben sich halt ein bisschen was dazu auf, was sie da gelernt haben und so. Und das wird dann auch im Nachgang gerne noch weiter gefüllt. Das finde ich auch sehr schön. Also Leute, die sich dann mit dem Thema vielleicht noch sogar im Nachgang von JS Craftcamp beschäftigt haben, sammeln dann noch Links dazu. Ja, so, ach, hier übrigens, ne? So für alle anderen, die in dieser Session waren, die noch so grob wissen, ah ja, warum ging so, dann gibt's halt noch diese ganzen Sachen. Teilweise haben wir für diese Session Notes dann sogar auch noch mal Webseiten erstellt, die man sich dann angucken kann und sowas.
Ja. Ich glaube, es gibt auch der einfachste Weg oder ein Weg wäre sicherlich einfach in die JS Craftcamp Webseite reinzugehen und sagen, ey, ich möchte auch ein Event machen. Wenn das jetzt auch JS Craftcamp heißt, das ist natürlich perfekt, dann können wir die Domain mit hernehmen. Da müssen wir halt zusehen, dass die Webseite ein bisschen umgebaut wird, dass halt mehrere Locations draufstehen, aber ist ja alles möglich. Natürlich kann man das auch in jeder Art und Weise forken, ob man es kopiert oder einfach die Idee klaut, weil Barcamp gehört niemandem und wir wären eher happy, wenn das noch öfter passiert und noch mehr Interessierte einfach zusammenkommen. Und wenn ihr dann forkt und in welcher Art und Weise und ob es denn JS Craftcamp heißt oder TS Craftcamp oder wie auch immer, ganz was anderes aus einer ganz anderen Richtung.
AI Craftcamp.
Oh ja. Aber wahrscheinlich dann nur für 2-3 Jahre und dann muss man es wieder anders benennen oder ja.
Also wir haben tatsächlich, also dieses, was Wolfram vorhin beschrieben hatte, diese Schedule, die man dann gleich auf der Website sieht, so, wo eine eigene Website für gemacht worden ist, die wurde AI gecodet live in der ersten Session, ne? Also es war halt auch ziemlich witzig, dass da so während dem Event solche Sachen auch noch entstehen, die so drumherum passieren. Genau.
Ja, sehr cool. Genau. Ja, dann genau, wir werden die entsprechenden Fährten legen. Die kann man natürlich auch relativ schnell sich ergoogeln mit dem, was wir heute gesagt haben, aber das packen wir dann auch noch in die Shownotes rein.
Ein Discord-Channel gibt's noch, wo man auch direkt mit uns sprechen kann. Das sollten wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Da haben wir irgendwann mal einen angelegt.
Da kommt man aber von eurer Webseite nicht hin, oder? Ich sehe es
zumindest. Da müsste ein Link sein. Also so ein kleiner, unscheinbarer Icon.
Ja.
Das glaube ich auch irgendwo. Genau. Und in dem Discord ist es dann, also das meiste passiert natürlich während des Events, dass Leute dann irgendwie was schreiben und so. Aber wie gesagt, unsere Organisation ist dann halt auch immer dort drin. Also wir nutzen dann dort diese Sprachchannels, um halt dann zu sprechen. Kann auch jeder immer reinkommen. Also die sind öffentlich alle.
Okay, das heißt, ihr macht quasi auch das ist dann, wo ihr eure Orga-Treffs habt, zweimal die Woche und im Grunde kann jeder joinen. Auch da seid ihr
genau.
Open.
Ja. Genau.
Ja.
Wir können auch jeden entmutigen, einfach da mitzumachen. Und wenn man bloß sagt, ich möchte mich darum kümmern, dass die Snacks vegan werden, dann liefere ich die so und kümmere mich nur darum. Weil, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, apropos kümmern. Wir haben dann über die Zeit, irgendwann auf dem Event selber, auch gemerkt, dass es halt so ein bisschen tidy up, die Flaschen einsammeln und den Geschirrspüler einräumen und so weiter. Und dann haben wir halt einfach irgendwann am Anfang des Events, machen wir mal so raise hands, wer hilft bis Mittag die Flaschen mit einzusammeln oder wieder den Kühlschrank zu befüllen und so weiter. Weil im Endeffekt, wir sind so viele Leute, da gibt's halt so viele Tasks auch, die dann anfallen. Und da sind da die einfach mal alle dabei.
Ja, und das ist eine gute Idee. Weil man das ja eigentlich immer vergisst, ne? Solche Tasks. Genau. Also, ja.
Und man merkt es halt, wenn man das erste Event macht, und das war natürlich bei uns auch so, dann machst du alles selber. Dann denkst du halt nicht dran. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir können ja einfach Mithilfe bitten. Und das funktioniert super. Also, jetzt haben wir das heute, dieses Mal haben wir es verbunden mit, Volunteer für das und das. Na dann, get your T-Shirt. Und dann war das halt vielleicht noch eine zusätzliche Motivation.
Genau, die T-Shirts werden ja einen Monat vorher schon bestellt. Da sind noch gar nicht alle registriert. Und dann ist auch immer nicht so ganz klar, wer jetzt so bekommt. Die Volunteers kriegen natürlich auf jeden Fall ein T-Shirt. Und dann alle anderen so sollen sich so ein bisschen eher nach, wann haben sie denn ihren Pull-Request gestellt? Ja. Lass vielleicht auch noch T-Shirts übrig für die Leute, die am Samstag kommen. Ja, so.
Mhm.
Genau.
Ja, vielleicht ein Gimmick haben wir noch in unserem Logo, wenn man sich das anguckt auf der Webseite, da gibt's halt mit jedem Jahr wird das bunter.
Ich dachte, das wechselt vielleicht jedes Jahr einfach nur die Hauptfarbe oder so.
Genau, jedes Jahr eine neue Farbe und damit wird das Logo fürs nächste Jahr auch wieder voller, weil halt jedes Jahr kommt eine neue, im Augenblick Rauten sind dazu. Das heißt, man kann auch einfach nachzählen, wie viele Farben sind da drin, wie viele Events hat es schon gegeben.
Deswegen, okay. Ja, cool, gute Idee. Ich glaube, ich kann mich an das Türkisfarben erinnern. Oder nee, das Dunkelgrüne, so. Genau.
Ja.
Ja, mega gut. Sehr geil. Und gibt's noch was ihr an eurem Craft, oder gibt's was, wahrscheinlich gibt's da tausend Dinge, aber habt ihr noch irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, so, das sind unsere Ziele und Pläne dann, was, wo ihr nochmal draufsatteln wollt, vielleicht im nächsten Jahr oder generell Zukunft? Oder ist eigentlich so perfekt, man kann
also eigentlich... Eine Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist dieses Jahr, was ich fast ein bisschen schade fand, ist, dass viele Sponsoren gesagt haben, okay, ihr kriegt von uns einfach 500 Euro, macht was draus. So. In den Vorjahren war es häufiger so, naja, wir haben ein Budget ungefähr so viel. Ach, wir organisieren, was weiß ich, die Snacks für euch. Ja? So, die Leute kommen dann halt tatsächlich auch damit dann vor Ort und bringen die einfach mit. So, wir müssen als Orga eigentlich gar nichts machen. Das ist natürlich das Schönste, ja, wenn wir denen einfach nur sagen, so, okay, so und so viele Leute kommen, das und das sind so unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren, das hat gut gepasst, das wollen die Leute gerne haben. Thema Lunch oder sowas, wenn wir das nicht aufsplitten müssen zwischen mehreren Sponsoren, ist das für uns natürlich sehr viel einfacher. Also wir hatten jetzt schon so, bei den T-Shirts zum Beispiel haben wir jetzt 3 verschiedene Sponsoren. Die haben jeder eine Rechnung bekommen und jeder einen Teilbetrag von den T-Shirts dann bezahlt.
Ja, und das ist bei eurem Setup natürlich dann ein bisschen schwieriger, ne, weil das Geld nicht erstmal alles
genau
in den Verein geht oder in einen Verein und der bezahlt dann die Druckerei sozusagen en bloc, sondern genau, muss die Druckerei auch aufteilen.
Genau, das heißt, wir brauchen sozusagen Provider für diese Sachen, die dann bereit sind, auch die Rechnungen zu teilen. Also das war jetzt hier bei unserem T-Shirt-Druck glücklicherweise jemand auch, der persönlich bekannt ist sozusagen für jemanden aus dem Orga-Team. Und damit war das halt dann auch wieder super. Aber das kann man jetzt nicht immer so erwarten. Und manchmal ist es dann halt auch blöd, wenn du dann so sagst, okay, wir haben hier 500 Euro, wir würden das gerne zum Beispiel für die Getränke verwenden. Und dann merkst du halt so, da kommt aber jetzt aufgrund der Preiserhöhungen in den letzten Jahren doch noch ein bisschen was drauf. Gehst du dann nochmal zu dem Sponsor und bettelst sozusagen kannst du vielleicht das um 100 Euro erhöhen? Kommt auch nicht so geil, dann versuchst du irgendwen anders zu finden, der vielleicht das übernehmen könnte, aber dann brauchst du wieder den Provider, dass der mitspielt und sowas. Also das ist halt immer ein bisschen schwieriger, so wenn die Leute halt einfach sagen, festes Budget hier und mach, was du willst. Besser als nichts, auf jeden Fall. Also ich will mich da jetzt nicht beschweren, das ist nur so ein Thema, was mir aufgefallen ist, dass das auf jeden Fall dieses Jahr verstärkt auch war. So, vielleicht müssen wir uns da auch irgendwie was Neues oder Besseres überlegen. Also vielleicht gibt's da halt auch was wir irgendwie verbessern können in Zukunft. Vielleicht gibt's 2 unterschiedliche Lunches, aber halt immer nur für die Hälfte der Leute sozusagen geplant.
Ja. Oder einer zahlt nur die Cola, einer zahlt nur die Wasser.
Genau.
Ja.
Das war jetzt bei unserer Location, bei Codecentric, wo wir waren, war das natürlich super, weil Codecentric hat halt einfach so Wasser einfach gesagt, das gehört zur Location.
Ja. Ja. Ja, perfekt.
Ja, eins, was mich auf jeden Fall auch noch umtreibt, ist, dass wir halt nicht wirklich gut abbilden an den Leuten da draußen, dass wir halt wirklich noch ein paar mehr diverser werden könnten. Es ist halt schon sehr, ja, männergetrieben und nicht getrieben, sondern der Anteil an Leuten ist halt sehr groß.
Ja.
Und da wollen wir doch schon immer wieder Sorgen versuchen, halt doch auf die Gewinn zumindest, das halt zu encouragen. Aber ich glaube, da können wir echt noch einen viel besseren Job machen, speziell im Vorhinein da einladender zu sein. Oder ich glaube, ja, wenn ich jetzt sage, wir sind ja offen, hat sich das, aber ich glaube schon, dass da einiges noch geht und wenn da Unterstützung jemand, sagen wir mal, uns auf das nächste Level bringen kann, dann sind wir da super hilfreich, super offen dafür.
Ja, zumindest im Orga-Team habt ihr ja auch Frauen, können natürlich auch mehr sein, aber genauso wahrscheinlich spiegelt das einfach so den aktuellen Anteil, so was so die Verteilung Entwickler, Entwicklerinnen angeht. Aber geht natürlich, da ist noch Luft nach oben, ne?
Also vielleicht ist auch ein bisschen so, dass es wurde häufiger gesagt, so es fühlt sich ein bisschen an wie Klassentreffen inzwischen. So.
Okay, dass ihr sozusagen irgendwie ein Rezept findet, noch so ein bisschen, dass es Welcoming oder so eine noch mehr Willkommenskultur für Neulinge, dass sie irgendwie reingezogen werden und so nicht abgeschreckt werden.
Genau, also eigentlich eher, dass wir so die neuere Generation der Leute ansprechen und dass da halt dann wieder mehr passieren kann. Ich glaube, dass wir mit dem Klassentreffen-Gedanken oder wenn wir das so sehen, ist es vielleicht auch einfach so, dass sich bei uns das gerade so entwickelt oder zumindest kommt es mir so vor, die allermeisten Leute, die ich kenne, mit denen ich angefangen habe, auf Meetups zu gehen, dann das Jazz Craft Camp und so weiter, wir haben halt jetzt alle gerade kleine Kinder so und das hat sich halt irgendwie auch so entwickelt, ja. Ich meine, Wolfram ist schon noch weiter so und bringt jetzt seine Kinder dazu, selber hinzugehen, ja, aus ihrem eigenen Interesse. Das ist ja auch super, aber das andere Leute können das halt dann nicht und dann ist das auch ein bisschen schade, dass auch viele der Frauen jetzt, die ich zumindest kenne, wo ich weiß, die wollen eigentlich unbedingt hin.
Okay, übernehmen dann die Care-Arbeit und
schaffen. Genau, und das ist dann
ja.
ist dann
okay,
ist
aber dann da könntet schade. Ihr ja vielleicht, also ich habe das persönlich, ich habe das nur mal gehört und persönlich noch nie erlebt, aber es gibt ja eben die Möglichkeit, so auch so Kinderbetreuung zu machen, also aber genau, einmal wollte ich das tatsächlich auch mal sozusagen in Anspruch nehmen und dann ist das aber gescheitert, weil am Ende doch irgendwie keiner sich dafür angemeldet hatte, außer die Veranstalterin ihrer eigene Tochter und ich eben auch zugesagt habe. Und dann haben wir also gesagt, ja, nee, also für zwei Kinder, dann machen wir es nicht. Das heißt, ich bin selber, hab das noch nie erleben dürfen. Aber das wäre wahrscheinlich so was man
aber
machen könnte,
ne? Das ist echt ein Ding, was wir auch wirklich ungelogen seit dem ersten JS Craft Camp immer wieder auf der Agenda haben, diskutieren, einfach nicht durchführen. Und ich würde mir echt total freuen, wenn da jemand sich zum Beispiel hauptsächlich darum kümmern würde, dass das halt besser und leichter wird. Weil, wie gesagt, das Thema ist immer da, aber dann machen wir das alle in unserer Freizeit und dann muss halt doch erstmal die Location stehen, damit das überhaupt stattfinden kann.
Ja.
Ja.
Ein schönes Sponsor-Item, schönes Thema für jemanden, der sich nur darum kümmert. Also meistens ist es ja auch so, dass du als Orga-Member, und deshalb haben wir auch relativ viele, jeder nimmt sich irgendwie so ein Thema und das ist so hauptsächlich seins oder ihrs.
Ja.
Und genau, das wird dann so durchgepowert.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch noch, sind es ja noch ein paar andere Faktoren. Vielleicht können wir da auch die Frage an unsere Hörerinnen, also nicht gegendert, sondern Hörerinnen weiterreichen. Was wäre euch wichtig bei so einem Barcamp oder speziell dem JS Craft Camp, dass euch das Lust machen würde, vorbeizuschauen oder ermöglichen würde, vorbeizuschauen? Genau.
Ja, total. Wobei ich finde halt, Barcamps sind doch Events eigentlich, wo du den Kinder immer mit hinnehmen kannst.
Eigentlich schon,
Ich habe das auch von früh an gemacht und habe es auch immer genossen. Weil es ja noch mal ein, zwei andere Kinder gab. Und die können auch mal in der Session neben dir sitzen. Das ist ja auch kein Ding.
Ja. Ja, ist halt eben nicht alles so geleckt und perfekt. Ja. Ne? So, ja. Die Leute zahlen nichts. Klar ist, wenn ein Kind die ganze Zeit nur laut brüllt, dann denkt man, die Leute sind ja alle anständig, dann geht man halt eben raus, dass die anderen irgendwie noch der Session ein bisschen folgen können und dann nimmt man bei der nächsten wieder teil. Genau, aber sonst, ich finde das ja auch gut. Also die HörerInnen, die hören das ja vielleicht, der Jörns Nachwuchs meldet sich auch im Hintergrund und wir haben ja auch manchmal Peters Katzen, die rumblöken oder von meinen Kindern hört man auch mal ein bisschen was. Das finde ich total sympathisch und menschlich und total gut. Also ich befürworte das. Ja.
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich würde, also meine große Tochter, die ist jetzt 5 und die hat auch angemeldet, dass sie gerne mitkommen möchte. So, also kann nicht lesen, nicht schreiben und ist auch nicht wirklich am Computer irgendwie.
Ja.
Aber sie hat halt sie würde sich das halt gerne anschauen, was ich denn so mache und so. Und das finde ich natürlich cool. Aber es ist halt in München aus Landshut. Meine Frau ist mit dem anderen Kind hier unterwegs. Ich bin im Orga-Team, habe wenig Zeit. Ich hätte sehr große Bedenken, dass ich dann sozusagen
deiner Tochter gerecht wirst.
Genau, ja. Also dass sie halt einfach dann sich nach, keine Ahnung, einer halben Stunde einfach völlig langweilt und dann ist es halt auch irgendwie schade, weil dann
würde ich
natürlich meine Tochter priorisieren und müsste dann halt auch vielleicht früher wieder abreisen. So.
Ja, nee, deswegen ist halt cool, wenn man da so ein Konzept hat, ne? Vielleicht mit jemandem, der die Kinder dann bespaßt und mit denen was Cooles auch macht, was denen gefällt. Also wir haben hier auch in der Stadt einen so einen Laden, die bieten so Sonntagsbrunch an und auch da ist halt manchmal, die Kinder sind dann satt und essen schnell und wollen, dann ist langweilig und die bieten eben auch, haben auch so eine Spielecke mit einer betreuenden Person und dann freuen sich irgendwie alle, die haben Kinder was zu tun, können spielen und die Erwachsenen können sich auch austauschen und ja, zusammen verbringen dann alle irgendwie auf ihre Art eine gute Zeit. Aber das, was du erzählst, das hat meine Tochter auch gemacht. Die ist 11. Ich war irgendwie so viel unterwegs, hat die geschimpft und meinte so, nee, das geht jetzt nicht. Ich komme jetzt das nächste Mal mit, wenn du irgendwo hinfährst. Und da ging's halt zum Accessibility Club Summit nach Würzburg. Das ist halt auch ein Barcamp, allerdings auf Englisch. Und dann habe ich ihr gesagt so, ja, so ist vielleicht für dich nicht so super spannend, aber die war da beinhart und genau, und sind wir mit dem Zug gefahren und es endete dann damit, dass sie halt sehr viel YouTube geguckt hat und wir dann aber den Abend in Würzburg zusammen schön verbracht hatten und ein schönes Hotel hatten wir auch und dann haben wir da noch ein bisschen so Wellness gemacht und so, aber ja, also ich grundsätzlich mache ich das auch, genau, und man muss denen das halt sagen, wie es ist und ein bisschen Erwartungsmanagement und irgendwie geht's, genau. Und beim nächsten Event wollte sie dann aber doch nicht mehr mit. Das wäre aber eigentlich mehr für sie gewesen. Es war quasi eine Firmenfeier in Nürnberg, die auch total kinderkompatibel gewesen wäre, aber das war ja dann erstmal zu krass, ja.
Aber das erinnert mich gerade daran. Ich habe dir nämlich irgendwann mal die Kids eingepackt und sind wir zum Indie-Web-Barcamp nach Berlin. Ja. Und meine Tochter ist sehr kommunikative und hat dann sogar im Prinzip einen Vortrag über TikTok einfach mal gehalten, was damals noch nicht TikTok hieß,
sondern Lucy
Kelly. Und dann habe ich gedacht, so cool, eigentlich das, wenn sie nicht mitnimmst, können sie das nicht mal probieren, gucken, ob es was für sie ist oder wie auch immer. Insofern muss man es einfach machen, so wie du vorhin schon sagtest.
Ja, ich meine, so ein Barcamp ist natürlich auch perfekt dafür, ne? Das ist vielleicht dann nicht so, das fällt dann so ein bisschen aus dem Rahmen thematisch, aber ich meine, man kann das ja auch nutzen, dass man so junge Menschen da hat, die einfach, weil ich meine, weiß nicht, wie es euch geht, aber also der Podcast ist auch auf TikTok, aber dennoch ist TikTok für mich halt so ein Buch mit 7 Siegeln und ich gucke auch keine YouTube-Shorts, aber meine Kinder sind da sehr professionell drin in YouTube-Shorts gucken und die schaffen das, diese 30 Sekunden da alle nacheinander zugeballert zu werden und nicht irre zu werden. Also
ist auf dem besagten Barcamp, hatte meine Tochter auch alle, die im Raum waren, dann noch animiert, einen TikTok-Tanz zu lernen. Dann haben sie wirklich alle das Ding gelernt. Aber was noch interessanter war, war dann später halt die Session über praktisch so Fediverse-Style Instagram-Ersatz. Ja. Und halt die Erfahrung dieser jungen Leute, was die halt, wie die das sehen und warum sie es nutzen würden, nicht nutzen würden, wie sie da hinkommen würden, und warum die im Prinzip nicht erreicht werden. Das ist halt schon eine interessante Diskussion halt.
Ja.
Auch getriggert, absolut, ja.
Ja, und ich meine, das macht ja dann auch, das ist ja auch eine Facette von diversere Teilnehmerschaft, ne? Genauso wie ältere Leute irgendwie wichtig sind. Und ja, so finde ich gut. Ja, dann drück ich die Daumen, dass das alles klappt im nächsten Jahr. Habt ihr einen Termin für nächstes Jahr schon? Noch nicht, ne? Den macht ihr dann im Februar fest, ne?
Ja, das habt ihr erzählt. Januar, Februar. Wenn irgendjemand von uns immer aufwacht aus dem Winterschlaf und sagt, jetzt müssen wir anfangen zu organisieren, dann sagen alle anderen, okay, let's go. Und dann läuft es halt so langsam an.
Ja.
Ja, normalerweise immer so im Jahreswechsel fange ich an, Wolfram zu treten, dass er sich mal darauf einstellen kann, irgendwann zu sagen, okay, wir machen.
Ja. Ja. Aber das heißt einfach, also ihr seid oder das JS Craft Camp ist auf LinkedIn, da kann man euch ja folgen.
Seit kurzem, ja.
Genau, und dann habt ihr noch, eben noch den Discord-Kanal, den kann man ja joinen. Da wird wahrscheinlich jetzt noch so ein bisschen nach Camp, sagen wir mal, Geschnatter sein und dann legt er sich ja wahrscheinlich schlafen bis Februar und dann kriegt man das aber ja auch mit, wenn da wieder was passiert. Ne?
Ja, genau.
Klar.
Ja, wenn irgendjemand da draußen Bock hat, auch sowas zu machen oder so, kontaktiert uns gerne oder mich unbedingt. Also ich bin da sehr interessiert und ich nehme an, alle anderen Orga und vielleicht sogar Teilnehmer auch, weil halt die es mitgemacht haben. Und halt so noch eine Success-Story zu teilen. Patrick zum Beispiel war letztes Jahr das erste Mal dabei, hat dieses Jahr mitorganisiert. Mhm. Also so kann es laufen.
Ja.
Ziemlich geil.
Sehr geil.
Letztes Jahr auch so als Marketingmaßnahme eher so ein paar Mal so ein kleines Online-Event gehabt, wo wir dann so verschiedene Code Wars Cutters gemacht haben und dann halt so in einer Session sozusagen online unsere Lösungen miteinander verglichen haben und so. Ich würde mir fast wünschen, dass wir das vielleicht auch so übers Jahr einfach öfter machen mit dieser Community, weil sehr viele fragen oder sagen halt immer so, sie würden gerne auch so diese Art Event öfter im Jahr haben. Vielleicht dann nicht 2 Tage, aber halt so ein kleines JazzCraft Camp. Aber wenn ich mir da denke, wie viel Orga dahinter steckt, mit dem Ganzen, das in Person zu machen, ist halt schwierig. Vielleicht kann man halt zumindest so online etablieren, dass man so 1-2 Mal im Monat irgendwie solche einstündigen Sessions halt hinbekommt oder so.
Ja, oder die Leute forken das JazzCraft Camp und wir fahren dann einfach dorthin, wo sie sind.
Ihr seid mal Gäste zur Abwechslung.
Ja. Das wäre auch cool, ja.
Ja. Ja, okay. Ja, mal sehen. Vielleicht passiert ja was. Vielleicht gibt es ja noch ein zweites JazzCraft Camp irgendwo. Idealerweise vielleicht ein bisschen im Norden, dass man da die Leute einsammeln kann. Ja, cool. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin gespannt, was passiert. Ich krieg das ja auch immer mit, was ihr macht. Finde das immer gut. Ich schaffe es auch irgendwann teilzunehmen.
Ja, danke für die Einladung.
Es wurde auch schon mal bei uns ein Podcast aufgenommen, ne?
Stimmt. Ja, bestimmt. Der
von Holger und
Stefan, glaube ich. Mhm. Ah ja, hier die Spaß mit Klammern, ne? Oder wie das heißt.
Genau.
Ja, genau.
Ja. Genau, die ist die können wir auch noch verlinken. Auf YouTube sind die ja, ne? Genau, den Holger kenne ich ja auch. Das ist auch ein netter. Ich habe auch gesehen, dass er dieses Jahr da war mit seinen neuen Kollegen von Jobrad auch und so.
Wir haben diesmal tatsächlich auch schöne Bilder bekommen, weil sich jemand im Vorfeld angemeldet hat als Tag Photography. Ja. Und habe ich einen Pull Request, hey, magst du vielleicht ein paar Fotos machen? Das wäre super. Wir haben nämlich immer so wenig. Hat er auch gemacht. Terry, und sehr cool geworden. Jetzt haben wir auch einige Fotos.
Ja, echt cool, ja.
Alles klar. Dann genau. Vielen Dank euch zweien.
Danke, dass wir da sein durften.
Sehr gerne. Danke, dass ihr da wart. Unsere Hörerinnen, wenn ihr Feedback habt für die zwei oder Fragen, Interesse, dann kommt auf die beiden oder uns zu. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Thema ist noch nicht bekannt, weil wir ja so weit im Voraus aufnehmen. Aber genau, es wird was Gutes kommen.
Danke für den Working Draft. Weiter so.
Gerne, danke auch. Bis bald.
Bis bald, ciao.
Tschüss.
Ciao.